Hallo, ich bin Leon.
Hey, ich bin Alex.
Wir sind Schlagzeuger und Gitarrist von The Leftovers.
Wir haben dieses Jahr ein Album rausgebracht, das heißt Krach.
Und sind deswegen heute beim Krachfink Podcast. Viel Spaß, hört es euch an.
Bussi.
Die erste Frage ist eine richtig dumme Frage, die man Bands stellen kann, wenn sie erst ein Album rausgebracht haben. Warum heißt denn eure Band Leftovers?
Ich war nicht dabei, als sie den Namen ausgesucht haben.
Wir hatten extrem viele dumme Namen. Extrem viel, also wie jede Band am Anfang Probleme damit, irgendeinen coolen Namen zu finden. Und wir haben früher immer so einen Band-Namen-Generator im Internet verwendet. Und so sind wir auf Namen wie Alternative Phonies zum Beispiel gekommen, also wirklich blöde Namen, die wir früher hatten. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ja, okay, wir müssen wieder Namen wechseln, wir finden den jetzt gerade irgendwie nicht so geil. Und dann haben wir im Bandname Generator Leftovers eingegeben und dann wollten wir einen zweiten Namen auch noch eingeben, weil wir so einen Doppelnamen wieder haben wollten. Irgendwie so der Catastrophic Leftovers oder irgendwie sowas. Genau, und irgendwann sind wir dann draufgekommen, Leftovers alleine ist eigentlich eh auch cool. Also es war echt nicht irgendwie mit großer Absicht dahinter, dass es einfach passiert.
Ihr quatscht euch jetzt auch nicht nachhaltig da irgendeine Bedeutung rein, von wegen Leftovers.
Nein. Also, auf gar keinen Fall.
Leon, dein Vater?
Ja.
Dein Vater ist Musikmanager und Anna hat auch total viele Instrumente vorher gespielt und im Chor gesungen. Hat denn bei euch allen generell in der Band Musik immer schon eine Rolle gespielt? Wart ihr von klein auf mit Musik konfrontiert?
Also ich habe schon relativ früh Gitarre spielen begonnen und habe halt immer die Musik gehört, die meine Eltern gehört haben. Und ja, dann bin ich halt dabei geblieben und irgendwann so mit 17 bin ich halt in die Band gekommen von denen. Also ich war auch in einer Musikschule und habe dort... Mein Gitarrenlehrer war Jazzgitarrist und habe dort ein bisschen Jazzgitarre gelernt. Aber Krach machen ist ein bisschen lustiger.
Was haben denn deine Eltern für Musik gehört?
Sehr viel Santana, wodurch ich halt ins Gitarrespielen gekommen bin. Eric Clapton, also sehr viel Gitarren-based Music. Und meine Mutter hat selber auch Gitarre gespielt, aber halt nicht so gut. Und ich wollte es halt immer lernen. Und Leonid zum Beispiel ist, sein Vater ist Opernsänger, bekannter. Und seine Mutter ist Pianistin, soweit ich weiß, und Gesangslehrerin. Und sein Vater unterrichtet jetzt auch Gesang an einer Uni in Linz. Also bei dem war es auch immer schon sehr präsent, bei dem war es auch immer präsent, dass er ein Bühnenmensch ist, weil er auch schon früher im Chor gesungen hat und dadurch hat er auch Anna kennengelernt damals. Und ja, Anna war halt auch schon immer im Chor, glaube ich einfach. Also ich glaube, ihre Eltern sind nicht sonderlich musikalisch, aber es war für sie immer sehr präsent, soweit ich weiß.
Ja. Und bei mir war die Musik als, also in dem Sinne nicht so präsent, dass ich selbst Musik gemacht habe. Ich habe zwar eine E-Gitarre geschenkt bekommen zu meinem 9. Geburtstag, glaube ich, oder noch früher und habe auch einen Gitarrenlehrer gehabt und Gitarrenstunden genommen, aber das hat mir irgendwie zu lange gedauert, dass ich Gitarre gelernt habe und das habe ich dann wieder verschmissen. Die E-Gitarre habe ich immer noch zu Hause, also ist bei meinem Vater zu Hause, nicht in meiner Wohnung. Aber ja, dadurch, dass halt mein Dad im Musikbusiness tätig war, hat er mir halt früher immer CDs mitgebracht und eine meiner ersten CDs, wo ich mich gut dran erinnern kann, war so eine Heavy Rock Compilation CD mit so Kiss, Alice Cooper, Cinderella, die wie heißen die? The Winds of the Scorpions. So wirklich schwierige Musik eigentlich, also mittlerweile feiere ich die auch nicht mehr so, aber als so 9-, 10-, 11-Jähriger habe ich das sehr gefeiert. Damals war das schon sehr cool, ja.
Mein Vater hat mich auch öfters so zu Konzerten mitgenommen, so AC/DC zum Beispiel habe ich mit 12 gesehen oder so irgendwas und war so, ja, genau sowas möchte ich machen, aber halt den cooler.
Noch cooler, ja. Was auf deinem Pulli steht, Alex, sehe ich jetzt nicht, aber die anderen, für die ist natürlich, okay, die wilden Kerle, auch cool, ja. Nee, aber auf Leons Pulli steht immerhin Motorhead. Das heißt, so ganz vom Traditionellen bist du ja noch nicht weg. Ihr habt jetzt gar nicht so, also wenn man euch jetzt so reden hört, auch jetzt, was du meintest, das soll zwar schon krachig sein, dass ihr jetzt diese Art von Musik macht, ist, weil das einfach eurem Alter entspricht und dem, was ihr jetzt gerade macht. Aber grundsätzlich seid ihr jetzt erstmal allen Musikstilen gegenüber offen, kann man das so sagen?
Ja, auf alle Fälle.
Ich glaube, das Wichtigste bei uns ist halt, dass wir Musik angefangen haben zu machen, weil es lustig ist, live zu spielen. Also das ist es auch unabhängig, ob man vor 20 Leuten in einer ganz kleinen Bar spielt oder vor 300 Leuten in einem größeren Club oder, weiß nicht, viel größer waren wir noch nicht, aber ich glaube, bei 1000 Leuten dann auch ein ungefähr ähnliches Gefühl. Und die Musik, die wir machen, ist halt live am geilsten. So. Ich finde, wenn man, also für mich, ich sitze ja immer hinten und ich kann dann besser auf die Leute schauen, ich kann das besser beobachten, aber ich sehe, wenn meine Kollegen und Kolleginnen vorne irgendwie hüpfen und unsere Fans, Zuhörerinnen hüpfen und Moshpits und Schweiß und Bier fliegt herum und alle schreien, es wird herumgeschrien. Das ist halt, das funktioniert jetzt bei Jazz irgendwie nicht so gut.
Ja, stimmt. Außer wenn es Helge Schneider vielleicht dann schon.
Ja, das stimmt.
Jetzt hat aber euer Sänger Leonid wurde zitiert mit dem Satz, die Musik klingt immer besser, wenn man Freunde ist. Würdet ihr das unterschreiben und was ist genau damit gemeint?
Damit ist gemeint, du kannst die besten Musiker, die es gibt, in eine Band stecken. Und das heißt aber nicht, dass die Musik an sich dann besser ist. Es geht mehr darum, dass wir halt Freunde sind und uns untereinander verstehen und einfach das fühlen, was wir uns machen und halt uns gegenseitig auch spüren auf der Bühne und im Proberaum und wenn wir halt Musik machen.
Die Story hinter dem Zitat ist, glaube ich, ein Gespräch, was ich mit Leonid hatte, im November 2021. Da haben wir einen Gig gespielt im Replugged. Das war unser letzter Gig, bevor wir quasi dann zum Label gekommen sind. Also unser letzter Gig, den wir so organisiert haben. Und da hatten wir eine Vorband, die The Meadow. Die waren dann auch im Flex bei uns Vorband. Und die sind alle noch recht jung und machen ganz coole Musik, aber haben auf der Bühne nicht so gut so eine gute Dynamik gehabt, haben auf der Bühne sind sehr still gestanden, haben auf ihre Instrumente geschaut, haben nicht so eine Stimmung erzeugt. Und ich habe dann zu Leonid gesagt, ja, es ist irgendwie cooler, dass wir Freunde sind, die dann gemeinsam Musiker geworden sind, in dem Sinne, dass wir halt gemeinsam unsere Instrumente zusammengelernt haben, zumindest in dem Stil, in dem wir jetzt Musik machen, als dass wir irgendwie Musiker sind, die erst Freunde werden müssen, um eine Band halt zu gründen. Weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie cooler, wenn wir waren halt alle vorher schon befreundet. Also Alex ist zwar dazugekommen, aber haben wir auch sofort ins Herz geschlossen. Aber Leonid und ich kennen uns seit 12 Jahren mittlerweile, glaube ich. Und wir machen aber erst seit 3 Jahren gemeinsam Musik. Deswegen ist es cooler, wenn man vorher befreundet ist.
Was Alex jetzt sagte, das kann ich total unterschreiben. Das finde ich ist das Geilste an eurer Musik, dass man irgendwas spürt. Das schaffen ja nicht alle Bands, aber ihr habt es auch auf der Platte, also ihr habt es auf die Platte transportiert. Wie habt ihr denn euer Album Krach aufgenommen? Live nehme ich an, oder?
Nein, das war so Patchwork-mäßig. Also wir haben die Gitarren bei Enzo aufgenommen. Das ist ein Freund von uns, der ist Producer und produziert jetzt auch für ein paar Deutschrapper, ein paar Bekannte.
Kam und Bass in seinem Schlafzimmer.
In seinem Kinderzimmer zu Hause. Es war immer ultra eng, ultra verraucht alles. Schlagzeug haben wir aufgenommen bei Rainer im Wien Extra. Da haben wir unsere erste EP, also im Cosmic X. Da haben wir unsere erste EP auch aufgenommen. Dann Gesang haben wir im Proberaum aufgenommen mit unserem Produzenten, mit Alexander Gschwendtner. Der es halt gemixt und gemastert hat auch. Also es ist so alles Patchwork-mäßig irgendwo entstanden und dann wurde es zusammengeführt. Also live haben wir es nicht aufgenommen. Unsere erste EP haben wir live aufgenommen.
Das stimmt nicht ganz. Wir haben 2 Songs auf dem Album live aufgenommen. Shizu und Tokio.
Ja, voll.
Shizu und Tokio sind live, die sind auch ohne Metronom eingespielt worden, deswegen.
Okay, und wie schreibt ihr dann eure Songs? Vielleicht kommt es dann vom Songwriting, dass es so extrem intuitiv klingt.
Die meisten Songs entstehen im Proberaum gemeinsam. So, also die besten Songs entstehen, indem wir einfach jammen und einen Song runterjammen und dann ist der so fertig, wie er ist, weil wir alle selber merken, ja, wir haben damit jetzt, ja, wir fühlen das halt.
Also wenn Alex oder Leonid, die als Gitarristen natürlich meistens mit der Melodie kommen, wenn die jetzt mit der Idee in den Proberaum kommen und dann ist Anna und ich hören das eine Minute lang, einfach nur das Riff und dann spielen wir gemeinsam dazu und spielen wir 10 Minuten dazu im Proberaum Und meistens ändert sich dann von der Version im Proberaum bis hin zum Studio nicht mehr viel. Dann sagen wir, okay, so war das jetzt, so wurde das jetzt gejammt, so wurde das geschrieben, wir haben das alle so gefühlt und jetzt gehen wir ins Studio und nehmen das auch so auf.
Das heißt, es ist euch dann auch, weiß nicht, ob man es umdrehen kann, es ist euch dann auch wichtig, dass es unperfekt bleibt, vielleicht unter Umständen. Ihr könnt es dann auch aushalten. Es gibt ja Bands, die würden dann jetzt sagen, da habe ich mich vielleicht so ein bisschen, habe ich krumm gespielt. Der Wichtigste ist, dass es echt ist.
Ich glaube schon, es soll schon seine Ecken und Kanten behalten. Also das ist gerade bei unserer Mucke, glaube ich, sehr wichtig.
Also unperfekt würde ich das nicht nennen. Ja. Es wird auch jetzt, also es wurde jetzt auch öfters in Artikeln geschrieben, dass es halt, es ist schon sehr rohe Musik, das stimmt schon, und es ist nicht zu hoch produziert, aber ich finde, so soll es auch sein. So haben wir auch unsere Musik vor Augen, wenn wir das spielen. Wir sind auch deutlich mehr eine Liveband als eine Studioband. Ich finde, das hört man auch sehr gut raus. Also ich würde das nicht unperfekt nennen. Es ist eigentlich genau so, wie wir es klingen haben wollen. Bisschen dreckig, bisschen roh, aber doch schön irgendwo.
Es ist perfekt, so wie es ist.
Perfekt, unperfekt. Legt ihr dann auch Wert auf die Instrumente, wenn ihr jetzt alle musikalische Erfahrung habt, dann wisst ihr ja bestimmt, dass es auch stark drauf ankommt, nicht nur wie man spielt, sondern auf welchem Instrument man spielt. Benutzt ihr viel Effekte und teure, verhältnismäßig teure Instrumente?
Ich habe meine Jazzmaster gekauft jetzt vor einem Monat. Das war ziemlich teuer.
Ja.
Ja, Effekte haben wir alle. Wir haben alle Effektpedale, also Leonid, ich und Anna. Am Schlagzeug ist das ein bisschen schwierig. Aber es sind nicht so großartige Effekte. Wir sind jetzt nicht so die Nerds, die es jetzt ewig lang an unserem Sound herumfeilen. Aber wir wissen schon, wie wir klingen wollen. Und da reichen, also wir haben alle so an die 6 Pedale, würde ich sagen. Und da ist halt so, die Standards sind dabei, also so Flanger, Chorus, Phaser,
Distortion,
Fuzz, Reverb, ja, Stimmpedal, das ist ganz wichtig. Ja.
Aber teure Instrumente haben wir auf jeden Fall nicht. Also alle Verstärker, die wir in der Band haben, sind von Willhaben gebraucht gekauft. Das Schlagzeug, das ich verwende, ist dasselbe, was ich vor 3 Jahren halt von meinem Vater bekommen habe. Und das war jetzt auch nicht so ultra teuer. Also Schlagzeuge sind halt immer teuer, aber das war jetzt so ein Anfänger-Kit von Yamaha. Ist jetzt nichts Großartiges.
Ja,
und die Cymbals habe ich mir aus der Schule geklaut. Also die Cymbals sind aus der Schulband von ich mitgehen lassen, als ich die Schule fertig gemacht habe.
Hast du dir ausgeliehen für immer?
Ja, aber jetzt kommen sie um die Welt. Jetzt sehen sie coolere Bühnen. Da haben sie wenigstens Verwendung.
Eben. Wolltest du noch was sagen, Alex?
Naja, eigentlich nur, dass halt Leonid, Anna und ich uns schon alle dieses Jahr neue Instrumente gekauft haben. Also davor haben wir auch auf den alten gespielt, die wir jetzt schon seit Jahren haben. Die Verstärker sind gebraucht gekauft, aber ich weiß nicht, Verstärker sind halt neu extrem teuer und ich wollte halt einen haben mit einer Röhre drin und das ist heutzutage relativ selten. Das findet man halt leichter auf, wenn man sie gebraucht kauft.
Ich gehe mal so ein bisschen auf die Songs ein. Ich weiß nicht, wenn ihr sagt, ihr schreibt die Songs alle zusammen im Studio oder im Proberaum, nicht im Studio, das wäre ein bisschen schlecht. Ihr schreibt die Songs alle zusammen im Proberaum und ich gehe mal davon aus, dass Leonid die Texte aber alleine schreibt, aber ihr grundsätzlich ja auch immer grob, nein? Okay, gut. Wer schreibt denn alles die Texte?
Unterschiedlich eigentlich, wir alle. Leon und ich haben jetzt sehr viel Text geschrieben auf dem Album.
Das ist von Song zu Song unterschiedlich. Meistens schreibt einer den Text vom ganzen Song. Also irgendwie hat sich das bei uns so eingependelt. Es kommt selten vor, dass wir die Texte dann zusammenschreiben. Also natürlich hat dann jeder eine Idee, aber so das Grundgerüst, okay, um das und das und oder um das soll es gehen, das kommt dann von einer Person und dann machen wir das irgendwie gemeinsam fertig. Aber es ist von Song zu Song unterschiedlich. Also Angst zum Beispiel hat fast nur Leonid geschrieben. Da hat Alex dann eine Idee für den Refrain gehabt. Keine Zeit war auch zum Beispiel nur Leonid, da habe ich dann aber Ideen für den Refrain gehabt. Kinderzimmer und Tokio habe ich das meiste geschrieben. Gesichter, Hiroshima, Blumen hat Alex das meiste geschrieben.
Ist krass, wenn du es jetzt so sagst. Also ich hatte sofort den Song immer im Kopf, hat man sofort gemerkt, ja stimmt eigentlich, die sind alle thematisch ähnlich. Also jetzt Tokio und Kinderzimmer ist ähnlich, keine Zeit, Angst ist ähnlich.
Ja.
Wer hat den Wiener Schule geschrieben?
Ja, das habe ich geschrieben.
Okay, sehr gut.
Den singe auch ich unter Anführungszeichen. Den habe ich aber actually, das war der erste Song, den wir auf Deutsch, glaube ich, geschrieben haben. Da haben wir auch damals bei mir im Keller geprobt, weil wir keinen Proberaum hatten. Aber da haben wir nicht wirklich viel geprobt, da haben wir nicht mehr getrunken.
Ja.
Aber das war so die Zeit, wo Pisse nur auf Soundcloud war zum Beispiel.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, das klingt eigentlich voll hart und dann damals war ich noch in der Schule und dann habe ich halt so den Text darüber geschrieben, über die Jugend und ja, was halt so von der Schule bleibt.
Ja, und was bleibt nicht viel, ne?
Nein, nicht viel.
Symbols.
Aber es bezieht sich also gar nicht auf die Wiener Schule im Sinne von musikalische Schule oder doch auch?
Nein, aber es ist eigentlich witzig, weil wir wurden jetzt auch schon ein paar Mal mit der Hamburger Schule verglichen und wir kannten das Genre davor nicht, bevor wir damit verglichen wurden. Also das ist komplett an uns vorbeigerauscht. Und irgendwie hat sich jetzt daraus etabliert, dass wir jetzt unser eigenes Genre gemacht haben, weil es ist bei uns ein bisschen schwierig zuzuordnen, was für ein Genre wir sind, weil wir würden selber nicht sagen, wir sind Punk oder so. Wir sind ursprünglich eine Grunge-Band, aber auch nicht wirklich immer Grunge. Das hört man auch bei den Songs und dadurch hat sich halt irgendwie etabliert, dass wir uns jetzt wie eine Schule als unsere Genrebezeichnung verwenden. Das ist halt
gerade bei dem Album ein bisschen schwierig, weil wir so verschiedene Einflüsse haben und so verschiedene Stilrichtungen gewählt haben, dass es nicht so easy ist für uns, ein Genre zu finden, wo man jetzt uns reinstecken kann, weil welches Genre beinhaltet sowohl ein Song wie Schizo als auch Kinderzimmer, weißt du, was ich meine? Komplett unterschiedliche Tracks eigentlich, komplett unterschiedliche Genres. Das Einzige, was halt gleich ist, dass halt wir sie gemacht haben und Wiener Schule ist mehr so bezogen darauf, dass es halt einfach cool klingt. Die Wiener Schule, so weißt du. Wir waren halt in Wien in der Schule.
Aber ich finde, Krach ist ja dann genau der richtige Titel. Ich finde, mehr muss man ja erstmal gar nicht wissen über euer Album.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das in dem Song Hiroshima ist. Ich glaube aber schon. Da gibt es so eine Zeile, es regnet Blumen wie im Traum.
Das ist in Blumen.
Das sind Blumen, okay. Wer hat den geschrieben?
Den habe ich geschrieben, den Text.
Hast du das echt geträumt?
Nein, wie ich den Text geschrieben habe, habe ich, weil meistens, wenn ich Songs schreibe oder einen Text schreibe, habe ich irgendwie einen Film vor mir oder irgendein Bild vor Augen. Und da hatte ich halt irgendwie so einen Film vor Augen, dass es um einen Typen geht, der gerne einer Schauspielerin zuschaut, wie sie ihre Stücke performt und er kauft ihr halt Blumen und im Endeffekt wird das dann alles sehr dystopisch, weil er nicht an sie rankommt. Er träumt dann öfters von ihr.
Ich habe es dann nämlich mal nachgeschaut in der Traumdeutung, was das bedeutet. Also Blumen Regen quasi steht für das Loslassen von Gefühlen, für Tränen und Blumen für das Vergehen, also das Lösen von gehemmter Persönlichkeit. Ich finde, das hat voll gepasst. Deswegen dachte ich, vielleicht hat sie ja echt einer von euch geträumt. So.
Passt ziemlich gut rein auch in den Text.
Ja. Passt gut zu uns irgendwie.
Ist es dann auch total wichtig, dass die Person, die den Text geschrieben hat, den auch selbst singt? Weil du hast jetzt gesagt, bei Wiener Schule singst du ein bisschen mit, aber die anderen singt ja alle Leonid.
Ja, voll. Nein, ich glaube, das ist nicht so wichtig. Im Endeffekt kann Leonid auch dadurch, dass er halt Schauspiel studiert, sich sehr schnell in Rollen reinversetzen.
Ah, okay.
Dadurch checkt er auch ziemlich schnell, wie man das meint. Und wir reden ja auch mit ihm, wie wir das meinen, was wir uns bei diesem Text vorstellen. Und er kann das immer sehr, sehr gut übernehmen.
Beispielsweise auch jetzt bei Kinderzimmer singt er ja, wir sind alle Scheidungskinder, obwohl er wirklich eine sehr glückliche Familie hat. Er ist der Einzige von uns, der kein Scheidungskind ist. Also Krachfink deckt auf, Leonid ist gar kein Scheidungskind.
Ich habe mir heute noch überlegt, ob man die Frage stellen kann, weil ich habe heute nochmal das Album gehört und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich irgendwie auch eine krass intime Frage. Wenn man jetzt fragen würde, seid ihr alle Scheidungskinder? Weil jetzt hast du es ja selber so gesagt.
Es ist wirklich eine intime Frage. Voll. Im Endeffekt. Ich kenne eigentlich mehr Leute mit geschiedenen Eltern als Leute mit Eltern, die noch zusammen sind. Ich finde, das ist halt mehr zur Normalität geworden.
Genau, und ich würde noch einen draufsetzen und sagen, die noch zusammen sind, ist auch nochmal die Hälfte, wo man denkt, solltet euch vielleicht besser... Ja,
glücklich.
Ja, genau.
Die Hälfte von denen bleibt wahrscheinlich auch zusammen noch, so die andere Hälfte löst sich dann irgendwann.
Dass jetzt Leonid Schauspiel studiert, das überrascht mich gar nicht, weil das hört man voll in den Songs und es ist auch eurer Musik oder euch als Band total zuträglich, dass der das so außergewöhnlich performen kann.
Theatralisch.
Ja, voll, aber auch so, ja, auch wieder echt. Lass mal aber trotzdem über den Song Hiroshima sprechen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum ihr dieses Ereignis genommen habt, weil das ja jetzt eigentlich schon sehr lange her ist, Mitte 1940er. Warum habt ihr euch mit diesem Ereignis jetzt gerade befasst?
Weil ziemlich nah von uns ein Krieg herrscht. Und die Atomangst ist immer präsent. Ich habe den Text geschrieben, als ich Corona hatte. Beziehungsweise habe ich halt da meine Einflüsse geholt, weil ich die ganze Zeit Dokus geschaut habe, halt über Atomkriege und auch Tschernobyl und so. Und auch aus literarischen Werken mich da beeinflusst habe. Und ich finde, es passt halt derzeit sehr gut in das, wie es jetzt gerade ist. Also mit Russland oder Ukraine. Mhm. Dass wir halt doch immer Angst haben müssen, dass irgendwer mal den roten Knopf drückt.
Ja.
Vor allem hat halt mittlerweile irgendwie jeder einen roten Knopf. Und wenn einer mal drücken würde, würde halt jeder drücken. Aber ich finde, wir haben das bei Hiroshima eigentlich ganz gut gemacht, dass es relativ dezent ist und abgesehen von dem Titel nicht unbedingt jetzt plakativ dargestellt wurde, dass es um Atomangst geht. Also es gab auch Leute, die mich gefragt haben, ob es da über Heroin geht in dem Song. Mhm. In dem grellen Licht und es ist so bequem und so.
Ja, ich habe es irgendwie so ein bisschen als Warnsignal verstanden, weil die Menschheit halt auch seit damals nichts gelernt hat. Und irgendwie ist ja eigentlich auch krass, wenn man jetzt sagt, so nach dem Motto, wieso kommt ihr jetzt mit Hiroshima? Ja, aber es hat sich leider nicht viel getan seitdem.
Ja, außer, dass es viel mehr Waffen gibt. Es noch mehr Atombomben gibt als damals und sie wahrscheinlich stärker sind als damals noch.
Ich weiß gar nicht, ob das stimmt mit dem roten Knopf, aber eigentlich ist es auch so krass, wenn man sich jetzt überlegt, dass es wahrscheinlich wirklich so ist, dass irgendwie noch niemand drauf gedrückt hat.
Ich gehe davon aus, vielleicht ist noch so ein Plastikdeckel drüber, den man zuerst aufklappen
muss. Ja, genau.
Das hält die Leute noch auf.
Ich gehe davon aus, dass man da schon irgendwie einen Schlüssel reinstecken muss. Und es gibt ja auch so Atomcodes oder so. Ich weiß nicht. Das hat jetzt mit dem Song nicht so viel zu tun, aber wenn man so drüber nachdenkt, ist es eigentlich auch wild, dass die USA nie zur Rechenschaft gezogen wurde dafür, was sie da gemacht haben. Man redet von biochemischen Waffen und deswegen darf man in den Irak einmarschieren, obwohl die dann nicht mal biochemische Waffen haben, aber niemand schuldigt sie oder niemand fordert Reparationszahlungen oder was auch immer dafür, dass die da zwei Städte ausradiert haben.
In dem Song heißt es auch, wenn schon sterben, dann mit Musik. War auch so was, was mir aufgefallen ist. Ist das Musik machen oder künstlerisch tätig sein für euch auch so eine Art, jetzt nicht Überlebensstrategie, aber eine Möglichkeit, diese Ängste, die man ja zum Beispiel vor Atomkrieg oder so hat, damit irgendwie umzugehen, das zu verarbeiten, so eine Art Eskapismus auch?
Eskapismus trifft es, glaube ich, besser als Überlebensstrategie. Also ich habe die Zeile nicht geschrieben, die hat Alex geschrieben und ich glaube, es war ein Zitat von einem Künstler aus Tschernobyl, wie es bei unserer Musik ja häufig so ist, kann jeder sich da ein eigenes Bild draus machen und das für sich neu definieren und ich habe mir das immer so gedacht bei der Zeile, dass es, ich bin relativ hoffnungslos, was die Zukunft angeht. Ich glaube nicht, dass wir weder den Planeten noch retten, noch den sozialen Wandel kriegen, damit es allen Menschen gut geht. Ich glaube, dass wir Turbokapitalismus ertränken und dann die Welt brennen sehen werden. Und da hat sich halt so eine nihilistische Ader bei mir entwickelt, wo ich dann sage, so okay, wenn schon sterben, dann mache ich jetzt wenigstens noch Mucke, hab Spaß, bis es soweit ist. Wenn die Welt schon untergeht, kann ich auch drauf scheißen und Musik machen. Man muss jetzt nicht irgendwie in einem Büro hocken.
Voll. Unterschreibe ich so.
Also es ist quasi so ein Transformieren von Wut und Verzweiflung in auch so eine Art Hedonismus, so ein bisschen?
Ja, auf alle Fälle. Da haben wir jetzt eh schon öfters in Interviews darüber geredet, dass sehr viel von Verzweiflung gesprochen wird auf dem Album. Oder man hört sehr viel Verzweiflung raus, sei es jetzt halt irgendwie politische Verzweiflung oder gefühlsmäßige Verzweiflung irgendwie. Ja, im Endeffekt wollen wir einfach nur Musik machen und nicht so viel über die Zukunft nachdenken und halt jetzt hier im Jetzt leben.
Ein dickes Privileg ist, dass wir das machen können. Also muss man natürlich auch dazu sagen, wir haben als Mittelklasse-Kinder in Österreich aus Wien natürlich das Privileg, dass wir sagen können, okay, ich kann einfach drauf scheißen und Musik machen. Das können natürlich sehr viele Menschen nicht, sehr viele Jugendliche nicht. Dafür müssen wir auch immer dankbar sein.
Nicht, dass ihr euch jetzt irgendwo die Erlaubnis abholen müsstet, aber ihr seid jetzt noch relativ jung. Sind das Gespräche, die ihr noch führt mit euren Eltern oder irgendwelchen Leuten in eurem Umfeld, dass die wirklich sagen, wollt ihr wirklich Musiker werden?
Ich glaube, das ist denen mittlerweile schon relativ klar, so wie es dieses Jahr gelaufen ist. Und wir haben ja alle sehr viel Dedication in das und ich bin auch der Meinung, dass wir sehr gut sind darin, in dem, was wir machen. Und wir haben ja jetzt mit dem Label jetzt auch ein Team hinter uns und das hinter uns steht und uns supportet und uns pusht. Und generell unser Freundeskreis ist auch sehr supportive. Also ja, wir fühlen uns da sehr geehrt und wir bekommen eigentlich fast nur gutes Feedback zu unserer Musik und das treibt uns halt an, weiterzumachen. Und es funktioniert auch gerade sehr gut.
Deswegen bin ich mal gespannt, wie das nächste Album klingt. Habt ihr schon ein paar neue Songs geschrieben? Habt ihr schon Ideen für neue Songs?
Ja, wir sind schon sehr weit mit unserem nächsten Album. Wir wissen nur noch nicht, wo wir es aufnehmen und Es, ja, okay. Aber wir haben
jetzt noch keine richtige Aufnahme. Wir haben
nein, Aufnahmen haben wir nicht, aber so die Songs haben wir jetzt schon so sieben oder so relativ weit fertig.
Okay. Das ist
hier. Also wir sind schon fleißig am Weiterarbeiten. Aber haben gerade halt viel zu tun mit Touren und so.
Es gibt Schlimmeres. Also, seid ihr denn auf der Bühne auch wirklich so extrem extrovertiert und wild, wie man es von den Songs vermuten würde?
Ja, meistens schon. Es ist aber wichtig für uns, dass wir jetzt auf der Bühne nicht, also für mich zum Beispiel ist es wichtig, dass ich jetzt auf der Bühne nicht irgendeinen Charakter spiele. Und wenn ich merke jetzt, okay, das ist jetzt irgendwie der dritte Gig hintereinander, ich bin unfassbar fertig, ich bin vielleicht auch ein bisschen krank, dann werde ich jetzt nicht so eine Fassade aufbauen von, ja, ich bin so ein wilder Rocker und gehe jetzt voll ab, sondern spiele ich die Mucke und meistens habe ich dann sowieso Energie, weil vom Publikum auch so Energie rüberkommt, die mich dann aufpeppt. Aber wir gehen jetzt nicht irgendwie raus auf die Bühne und denken uns, okay, jetzt müssen wir so extrovertiert wie möglich sein. Wir sind einfach wir. Meistens ist das dann extrovertiert und wild, aber es klingt ein bisschen duschig, wenn man das über sich selbst sagt. Aber, ja, wir probieren eigentlich einfach nur echt zu sein, so einfach nur wir zu sein und der Rest passiert dann einfach.
Vielleicht habt ihr auch noch irgendeine Band aus eurem Umfeld, weil ich glaube, da passiert gerade ziemlich viel, auch bei euch in Österreich und in Wien mit jungen Bands, die einfach genau das denken, was jetzt du gesagt hast, nämlich so, ey, wenn schon sterben, dann mit Musik. Gibt's irgendeine Band, die ihr empfehlen könnt, wo ihr sagt, hört doch auch mal die an?
Salo, würde ich sagen. Also das ist einer meiner Lieblingskünstler, gerade aus Österreich. Fallen wir auch alle sehr, hören wir eigentlich immer, wenn wir auf Tour sind.
Ibiza kann man sich auch geben, aber das sind halt jetzt alles eh größere Künstler, die werden jetzt von unserem Shoutout nicht so viel
bekommen. Hast du gerade gesagt Ibiza?
Ibiza.
Ah, okay, ich dachte gerade Ibiza, weil das wäre ein bisschen die Band vom Strache oder so.
Ibiza. Im Endeffekt wäre es ja extrem schön eigentlich, wenn wir irgendwie in Wien so eine kleine Szene erschaffen können, wo junge Bands wachsen und gedeihen. The Meadow, mit denen haben wir früher auch gespielt. Die bin ich mir aber gerade gar nicht sicher, ob die noch was machen. Das war jetzt eine Zeit lang still um sie herum. Monokay gibt's auch. Es gibt eh coole Bands aus Wien auf jeden Fall. Also falls irgendjemand, der das hört, mal Bock hat, in Wien auf Konzerte zu gehen, checkt die Bands halt aus. Also auf jeden Fall mal Leftovers. Und sonst Monokay, Honestly the Worst, Meadow, Salo, Bibita sind sehr viele.
Du auf Hip-Hop stehst vielleicht 3310, das ist eine Rap-Gruppe, sind befreundet mit uns.
Es wird schon. Gib Wien noch 4-5 Jahre und wir werden richtig viele coole Musiker auf die Welt schicken.